Willkommen bei den Trashologinnen, der Podcast, in dem wir Reality-TV psychologisch analysieren, euch komplexe Theorien psychologisch erklären und anhand der Formate, die wir alle lieben, schauen, was wir über uns selbst und andere Menschen lernen können.
Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin forschende Psychologin und Autorin.
Heute haben wir eine Spezialfolge zu Temptation Island Staffel 7.
Let's go!
Wir wollten eigentlich nicht über Temptation Island sprechen.
Ich wollte nicht über Temptation Island sprechen.
Okay, ich will eigentlich immer über alles sprechen, aber wir haben gesagt, wir skippen das. Und jetzt die Staffel wurde doch ein bisschen spannend, vor allem zum Ende hin. Und dann haben sich von euch auch so viele das gewünscht. Und wir haben jetzt eine Woche Zeit zwischen den Verrätern und dem Bachelor. Da haben wir gedacht, wir schieben eine Temptation Island Spezialfolge ein. Und zwar, was wir heute machen, ist, wir machen das einmal ganz staffelübergreifend und sprechen über die einzelnen Paare. Wir gehen die durch. Wir haben die sortiert nach Spiciness, würde ich sagen, oder? Es kommt natürlich das Spicieste zum Schluss. Und weil wir halt eigentlich wollten wir es ja nicht kommentieren, deswegen habe ich mir beim Schauen auch keine Notizen gemacht. Erst dann aber ab Folge 11 ungefähr, als wir entschieden haben, ja, wir machen wahrscheinlich doch eine Spezialfolge. Deswegen geht's halt in unserer Folge heute vor allem um die letzten Folgen, also 11, 12 und 13.
Ich glaube, dass das ziemlich geil ist, weil wir jetzt nicht so, wie das sonst auch oft ist, über irgendwie Verhalten im Detail sprechen, was die Person vielleicht einmal gesagt hat oder so, sondern eher so über die Muster, die sich da so rauskristallisiert haben.
Ich würde sagen, lass uns direkt go machen. Für mich war das Paar, was am wenigsten spicy war, Natalie und Patrick.
Obwohl die schon auch ein bisschen spicy waren.
Die waren auch ein bisschen spicy. Also alle Paare haben auf jeden Fall in dieser Staffel ein bisschen was abgeliefert.
Schon.
Natalie und Patrick kamen ja ein bisschen später. Ich habe ihre Namen vergessen. Die rausgeflogen sind, ersetzt.
Saskia und Enrico und Anastie?
Es waren, glaube ich, Saskia und Enrico. Sag mir ganz kurz, die haben die ja rausgeschmissen, weil Enrico vermeintlich, oder so geht das Gerücht, das N-Wort gesagt hat. Die haben das aber nicht kommentiert. Die haben einfach nur gesagt, der hat es gesagt und jetzt ist er raus. Findest du das eine gute Idee, das so zu machen? Oder was hätte deine Präferenz?
Das ist doch die Präferenz, Dina. Mir fehlt die Einordnung. Ich finde es gut, dass sie ihn rausgeworfen haben und da ein klares Statement gesetzt haben. Das wünschen wir uns ja vor allen Dingen auch bei anderen Formen der Diskriminierung gerne mehr. Vor allen Dingen auch bei verbaler Gewalt, da fehlt mir das komplett im Reality. Okay, das ist keine Diskriminierungsform, aber da wünsche ich es mir auch. Ja, aber ein bisschen sagen, warum dieses Wort so wirklich gar nicht mehr geht und in keinem Kontext, vor allem nicht von einer weißen Person in den Mund genommen werden darf, sollte, das hätte ich mir schon gewünscht.
Ich finde es auch ein bisschen eine vertane Chance. Und einerseits habe ich mir schon gedacht, ja, ich möchte auch jetzt nicht, dass sie den Enrico so vorführen und sagen, er ist der schlimmste Typ, der einen riesen Shitstorm kriegt. Denn ich glaube, was wir da an dem gesehen haben, ist wahrscheinlich was viele von uns noch so internalisiert haben. Ne? Dass wir immer noch viele rassistische Sachen reproduzieren, auch wenn wir es hoffentlich viele von uns gar nicht so meinen. Und eigentlich, wenn man das so nicht an Enrico selbst festgemacht hätte, sondern einfach generell hätte man ein Thema aufmachen können über, wie wir immer noch rassistische Sprache reproduzieren. Fand ich auch eine vertane Chance.
Absolut. Und trotzdem auch, ey Enrico, wir haben 2025. Mach deine Arbeit.
Schon auch ein bisschen eine Leistung, das immer noch nicht mitgekriegt zu haben.
Schon.
Auf jeden Fall haben Natalie und Patrick sie aber ersetzt.
Cutie Pies.
Ich möchte eigentlich direkt dahin skippen zu der Situation von Natalie und ihrem Cringe-Verführer.
Findest du den cringe?
Findest du den nicht cringe?
Ich bin irgendwie neutral dem gegenüber.
Oh, wow. Das hätte ich nicht gedacht. Ich hole euch mal eben ab. Also, wir haben so eine Szene. Ich glaube, wir meinen die gleiche, ne? Es gibt eine Szene, ich glaube, das ist Folge 11 oder 12, wo es spät am Abend ist und Natalie und ihr Cringe-Verführer, die sitzen irgendwie zusammen, die sind erst ein bisschen am Tanzen und dann haben die auf einmal so einen Sex-Talk, wo es auch ein bisschen spicy wird. Und dann leckt er an ihrem Finger und es ist irgendwie, ich musste kurz die Augen zumachen, es war wirklich unangenehm anzugucken.
Ich musste so lachen. In meiner Jugend hatte ich mal eine Freundin, die hat zu mir gesagt, Franzi, und es wurde auch richtig spicy. Wir haben sogar gemacht mit Finger im Mund. Und daran musste ich denken.
Ja, also ein spicy Talk kann für viele ja auch toll sein. Aber was mich an der ganzen Sache gestört hat, ist, dass ich das Gefühl hatte, dass ihre Körpersprache, also auf mich hat das gewirkt, als hätte sie jetzt irgendwie nicht so richtig Bock. Ich weiß nicht, ob sie sich da richtig wohl gefühlt hat. Und ich finde, wenn man so einen Talk macht, und da haben wir gleich im weiteren Verlauf noch einen Kandidat für, muss man schon mal gucken, wie die andere Person darauf reagiert. Und wenn die andere Person so wirkt, als würde die gar nicht richtig darauf einsteigen, dann sollte man vielleicht die Mission abbrechen.
Ja, das voll. Ich muss sagen, ich habe sie da auch nicht so ganz geblickt. Also ich sag dir mal ganz ehrlich meinen Eindruck von dem Ganzen. Ich hatte das Gefühl, sie hat das Gefühl, für so das Format ein bisschen abliefern zu müssen und deswegen auch weiter an Grenzen gehen zu müssen. Aber so richtig abgekauft habe ich dir das trotzdem nicht.
Nee, da lag ja auch gar nichts in der Luft.
Nee, die Luft, die war Vakuum.
Vor allem, wenn wir das vergleichen mit diesen Sextalks, die Raffaela und, ich weiß halt leider seinen Namen nicht.
Der Verführer, ne?
Der Verführer von Raffaela, die Sextalks auf jeden Fall von denen. Da lag schon was in der Luft.
Wir müssen das ganz ausklammern.
Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, da kam kein Vibe auf. Ich fand das maximal cringe. Ich fand es von ihm übergriffig. Es hat mir nicht gefallen. Nee, da war ich einfach völlig raus. Es hat mir nicht gefallen.
Sehe ich.
Und dann haben die sich ja wieder gesehen. Bei diesem Temptation Date hat die es nicht mit dem, ich glaube Alex hieß er, ne? Nicht mit dem Cringe-Verführer gehabt, sondern mit ihrem eigenen Freund. Und das fand ich wirklich ein bisschen süß. Das hat mir wirklich gefallen. Und deren Lagerfeuer hat mir auch gefallen.
Mir auch.
Mir ist da besonders eine Sache rausgestochen, denn der Patrick sagt in einem Moment, dass er gesehen hat, wie sich jemand anderen angesehen hat und dass ihn das gestört hat. Das noch bevor er diese richtig heftigen Bilder kriegt. Und ich fand ihre Reaktion da total toll, weil sie hat, ich glaube, oft, wenn uns jemand was sagt, was ihn oder sie gestört hat oder was die Person nicht so toll fand, dass wir dann direkt in so eine Abwehrhaltung gehen, wenn wir uns angegriffen fühlen, ne, und sagen, ja, aber das war ja gar nicht so schlimm, das war ja nur ein Blick, stell dich nicht so an.
Ich glaube, über die Abwehrhaltung sprechen wir noch viel bei den anderen Paaren, ne?
Die hat man auf jeden Fall viel in dieser Staffel gesehen, aber nicht bei der Natalie. Die hat direkt gesagt, ja, das kann ich verstehen.
Es tut mir leid.
Und es tut mir leid. Und das fand ich wirklich eine tolle Reaktion. Und das sieht ja so einfach aus, aber ich glaube, wir wissen alle, wie schwierig sowas ist.
Ey, Schuld und Scham. Auch ganz oft verknüpfte Gefühle. Das heißt, wir fühlen uns nicht nur so, als ob wir was falsch gemacht haben, sondern gleich so, als ob wir wertlos sind, ganz oft. Und nicht richtig so, wie wir sind. Das sind mit die härtesten Gefühle, das auszuhalten. Und das zeigt wirklich von emotionaler Reife und Größe, das auszuhalten und zu sagen, ja, tut mir leid. I failed you.
Total. Und eigentlich hätte man es abschließen können, sagen können, toll, Natalie und Patrick, wholesome. Wenn da nicht noch diese anderen Bilder gewesen wären, nämlich diese besagte Szene mit dem Cringe-Verführer. Und mir ist richtig das Herz gebrochen für den Patrick.
Mir hat das gar nicht gefallen. Wenn man wenigstens das Gefühl gehabt hätte, sie hat da richtig Bock drauf und sie lebt ihren Traum, aber nicht mal das hatte ich. Und ich fand's traurig, weil ich mag die zwei. Ich finde, die sind gut zueinander. Die haben sich so aufrichtig auch übereinander gefreut. Dann der Finger im Mund.
Man fragt sich echt, für was, ne? Manche Leute zeigen ihren Enthusiasmus ja nicht, ne? Aber ich würde wirklich gerne die Natalie mal fragen. Natalie, hast du das nur eine Sekunde lang auch nur ein bisschen gefühlt? Denn es sah für mich einfach gar nicht so aus.
Weißt du, was meine Theorie ist? Ein bisschen wie mit dem Sommerhaus-Agro-Fluch. Nicht, dass sie sich trennen, sondern dass sie halt alle so wütend werden in dem Haus. Ich glaube, so ein bisschen ist es bei Temptation auch, dass du halt so einfach auch mitgezogen wirst für die Sachen und das so pusht in die Richtung. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, und die wissen ja alle, dass die was abliefern müssen, ne? Und ich fand das auch nochmal, das kam dann beim Patrick, fand ich auch nochmal ganz spannend raus, weil der ja irgendwann gesagt hat, so kann man dieses Projekt hier nicht einfach normal durchziehen. Und ich glaube, dass es vielen Paaren so geht, ne? Die gehen da rein, sagen, das ist hier ein Projekt, wir ziehen es einfach durch, das ist irgendwie geil, wir können danach Instagram uns abgreifen, Reality, das ist Sprungbrett. Wir haben übrigens letzte Woche ja auch analysiert, wie viele Leute durch Temptation Island berühmt werden bei Instagram. Und es waren tatsächlich, also 50% der Paare pro Staffel, würde ich sagen, im Schnitt, haben danach eine Reality-TV-Karriere hingelegt.
Kann ich mir sehr gut vorstellen. Danke für diese hervorragende Analyse, Dina. Aber das ist ja auch logisch. Ich meine, die kriegen super viel Sendezeit und die sind in ihren verletzlichsten Momenten. Ob die das vorher so geplant haben oder nicht, das hittet ja einfach.
Total. Also Temptation, absolutes Sprungbrett. Und ich finde es krass, dieser Satz, für mich hat es nochmal so richtig gezeigt, die nehmen sich wahrscheinlich was vor, die überlegen sich vorher, das ist ein Projekt, wir ziehen das durch. Und dann sind die da drin und dann kann man es doch alles irgendwie nicht so richtig steuern. Man kann es doch alles irgendwie nicht so richtig vorher absprechen und dann geht's doch irgendwie schief. Wir haben die jetzt in Folge 13 im Wiedersehen noch gar nicht gesehen. Was ist deine Prognose?
Die sind okay. Die werden das verkraften. Was ich schlimm fand, war die Flüstersequenz. Weißt du, am Ende, nach dem Lagerfeuer, als die noch so geredet haben, ich glaube, so wie sie halt vor den Kameras eigentlich nicht reden wollten, aber die Mikros waren noch an und es wurde natürlich ausgestrahlt. Und er hat gesagt, du hast mein Herz gebrochen.
Da ist auch mein Herz gebrochen.
Schlimm. Ja, was ist deine Prognose fürs Wiedersehen?
Ich glaube, auch die haben das geschafft. Mir hat die Flüstersequenz, mir hat das total gut gefallen, weil ich das Gefühl hatte, als wir ihn noch gesehen haben, wo er sich bewusst war, dass er gefilmt wird, in diesen Interviews und auch am Lagerfeuer, da war er so total stark, hat nach außen hin auch gesagt, ja, das war jetzt blöd, aber wir werden darüber hinwegkommen. Und dass er erst so gezeigt hat, wie sehr ihn das verletzt hat, als sie wirklich so zu zweit waren. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht auch, um sie nicht so richtig bloßzustellen. Und das fand ich schon schön, dass sie irgendwie, also blöd von RTL, dass sie einen Strich durch die Rechnung gemacht haben, aber dass sie sich gesagt haben, okay, diese Gespräche sind dann privat, die führen wir nur mit uns beiden. Das müssen wir jetzt hier nicht alles mit ins Lagerfeuer nehmen.
Fand ich auch irgendwie stark.
Ich glaube, die sind noch zusammen.
Glaube ich auch.
Okay, Cringe-Level geht ein bisschen höher. Wir ziehen die wie sagt man das? Wir drücken ein bisschen aufs Gaspedal.
Cringe-Level und Spiciness-Level. Ich glaube, bei Temptation korreliert das.
Wir müssten mal eine Analyse machen, aber ich glaube, du hast eine gute Hypothese gefunden.
Hillary und Jamie.
Warte mal, ich bin erst bei Danka und Kevin.
Werbung für Sachen, an denen wir alles lieben.
Franzi, meine Nichte hat Geburtstag und meine Schwägerin hat mir erzählt, dass sie das immer so schwierig findet bei so Kindergeburtstagen, halt vor allem, wenn auch noch Eltern dabei sind, was man da zu essen macht. Die hatte keinen Bock zu kochen und wollte halt so kleine Snacks irgendwie hinstellen für Kinder und Eltern. Franzi, Snacks ist ja mein Stichwort. Als ich es gehört habe, ging mein Alarm an. Ich habe direkt gesagt, kein Problem, ich übernehme. Du kümmerst dich um die Drinks und ich mache die Snacks. Ja, bei Koro, da gibt's so viele geile Snacks, die halt man auch als so richtig geile Party-Snacks verwenden kann. Aber halt auch ein bisschen ausgefallen, ne? So, dass man halt nicht die typischen Dinge auf dem Tisch stehen hat, die halt schon seit 20 Jahren auf jedem Partytisch stehen.
Meinst du Salzstangen?
Die und auch diese einen besonderen Chips. Die, nichts gegen die, aber vielleicht sind die ein bisschen ausgelutscht. Ich habe richtig geile Sachen gefunden. Für Erwachsene und für Kinder. Für Erwachsene habe ich unsere Standards auf jeden Fall bestellt, nämlich die Linsenchips. Die sind wahnsinnig geil. Dann aber auch noch geröstete und gesalzene Edamamebohnen. Dann noch ein Bio-Protein-Mix mit Tamari. Also das sind halt so Sojabohnen, Mandel, Cashewkerne, die alle mit so einem Tamari überzogen sind. Dann gibt's geröstete Maiskörner mit Barbecue-Gewürz. Er hat Nüsse mit Wasabi, die sind grün. Das gibt halt auch eine geile Farbe auf diesem Snack-Ding. Ein Smoky-Nuss-Mix. Und dann habe ich noch ein bisschen was Süßes, nämlich Laugenbrezel in dunkler Schokolade. Und natürlich unser Standard, die Haselnüsse in dunkler Schokolade. Das kriegen die Eltern. Und Koro hatte vor ein paar Tagen oder vielleicht auch schon vor ein paar Wochen hatten die einen Post, wo die besten Snacks für Kinder gepostet haben. Und da habe ich mich inspirieren lassen. Deswegen habe ich für die Kinder gefriergetrocknete Früchte bestellt, nämlich Feige, Himbeere und Erdbeere. Dann noch Popcorn, schon fertiges. Cranberries. Da gibt es ja so kleine Hirsebällchen.
Die habe ich jetzt auch neu bestellt. Sind die gut? Ich habe die noch gar nicht probiert.
Die sind der Wahnsinn und die sind halt perfekt für Kinder. Und in Holland sind die halt nicht so streng, die Eltern. Ne? Die deutschen Eltern, habe ich gehört, die sind sehr streng, was so Süßigkeiten und so angeht, vor allem bei kleineren Kindern. Hier nicht. Deswegen habe ich auch noch ein paar saure Würmer und diese Gummibärchen mir gegönnt. Und ich habe mir überlegt, ich werde das halt alles so nett auf so einer Holzplatte anrichten. Dazwischen irgendwie vielleicht noch so ein paar Früchte, ein paar Gemüsesticks. Ich denke, dass das der Wahnsinn sein wird. Ich werde das euch auch posten auf Instagram, wie das dann am Ende aussieht. Und ich bin mega froh und meine Schwägerin ist halt auch mega froh. Weil das richtig easy ist, man hat das alles zu Hause. Es kommt ja alles in so riesigen Säcken, die sich aber halt voll lange halten, sodass ich die ganz alles, was übrig bleibt, und da wird, denke ich, einiges übrig bleiben, für alle Partys und alle Events einfach in diesem Jahr weiterverwenden werde. Und dann sind wir set.
Mit 2 Wochen hier ein Mondritual. Kein Scheiß. Ich hab mich noch nicht getraut, dir das zu sagen.
Wieso war ich noch nie eingeladen?
Ist immer eingeladen. Ich schenke dir demnächst einfach mal so einen Mondkalender, dann weißt du immer, wann du kommen kannst. Muss man aber vielleicht auch manifestieren. Egal, was ich sagen will. Du kriegst hier zu Vollmond und Neumond die besten Snacks. Und ich bin richtig beliebt immer bei diesen Events, weil ich echt geilen Scheiß einfach auslegen kann.
Egal ob Kindergeburtstag, Gartenparty oder Mondritual. Die Snacks von Koro, ich finde, die sind der Wahnsinn. Die stechen auch einfach immer mega raus.
Und wenn ihr auch Bock auf Koro habt, dann bekommt ihr mit unserem Code TRASH, T-R-A-S-H, alles groß geschrieben, 5% auf alles. Damit geht's zurück zur Folge.
Ist dein Cringe-Level bei denen höher als bei Jamie und Hillary?
Nee, eigentlich nicht.
Okay.
Ich habe einfach andersrum Notizen.
Okay, ich würde sagen, wir fangen mit Danke, Kevin, ein. Denn bei beiden würde ich sagen, dass der Cringe-Faktor geht auf jeden Fall von den Männern da aus. Und ich finde Jamie aber, glaube ich, noch schlimmer als Kevin.
Auf jeden Fall.
Okay, deswegen kommt jetzt als erstes Kevin. Was ich bei denen spannend fand, und Franzi, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, weil du die ersten Folgen ja, glaube ich, nicht gesehen hast. Ich habe mir da aber schon Notizen gemacht, weil ich irgendwie im Hinterkopf hatte, wenn wir mal eine Spezialfolge zu Jungfräulichkeit machen, dann müssen wir da nochmal reinschauen. Und es haben übrigens auch Leute geschrieben anhand von dieser Szene, wir müssen mal eine Spezialfolge zu Jungfräulichkeit machen, das müssten wir wirklich mal. Denn, ich hoffe, ich kriege das jetzt richtig zusammen, sie ist jungfräulich in diese Beziehung gegangen und er hat es halt auch so richtig stereotyp abgehypt. Ne? Man hat das Gefühl, so ja, sie oder beide haben sich darauf geeinigt, so implizit, sie ist eine gute Frau, denn sie hatte vorher noch nie einen anderen Mann als er. Das Krasse ist, sie entspricht ja diesem Stereotyp von der heiligen, guten Freundin. Und es hat halt trotzdem nicht geholfen dabei, dass er treu ist.
Was? Überraschung.
Und das ist auch so krass, ne? Ich habe immer das Gefühl, dieser Mythos von der in Anführungszeichen guten Frau, die jungfräulich ist, die sich zurückhält, die nicht sexuell verfügbar ist, diese typische Heilige, ne? Da sind wir auch wieder bei diesem Madonna-Hure-Komplex, dass immer gesagt wird oder dass Frauen versprochen wird, wenn ihr so seid, wenn ihr eine Madonna seid, wenn ihr eine Heilige seid, dann kriegt ihr auch den Mann, dann wird der Mann euch auch treu sein, dann wird er euch auf Händen tragen. Ihr müsst halt diese heilige, tolle Frau sein. Und ich finde, an den beiden sieht man einfach, dass es eine riesige Verarschung ist. Denn du kannst diese heilige, tolle Frau sein und das kann ein Mann trotzdem, oder es bedeutet trotzdem nicht, dass irgendein Typ bei dir bleibt oder dass ein Mann sich dir gegenüber respektvoll verhält. Denn Kevin hat, glaube ich, schon mehr als eine Affäre gehabt währenddessen.
Ich glaube, dass das gar nicht so selten ist bei Männern, die diesen Männer-Madonna-Hure-Komplex so internalisiert haben, dass die dann mit den Frauen, die sie lieben, eben nicht schlafen können, weil sie ja denken, dass eine Frau immer nur eins sein kann und dann können sie diese Frauen nicht mehr als sexuelle Wesen wahrnehmen. Und das bräuchten sie halt eigentlich, um die Anziehung zu fühlen. Und das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Es wird Frauen nicht gerecht. Wir sind alle alles. Ich sag's immer wieder. Und auch die Danka ist alles. Und das regt mich auch auf mit dieser Jungfräulichkeit, dass wir da wirklich auch jetzt noch drüber reden müssen. Es macht mich einfach wütend. Und ja, wir brauchen diese Spezialfolge, weil das Thema ist so mythenbehaftet. Ich habe, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast The Female Pleasure empfohlen. Das mache ich jetzt nochmal. Da geht es um weibliche Lust. Ganz große Empfehlung. Guckt euch das alle an, aber an einem Tag, an dem es euch vielleicht eher stabil geht. Jungfräulichkeit, krass. Krasses Konzept.
Und für die vielleicht diesen Madonna-Hure-Komplex noch nicht kennen, das ist in der Psychologie, auch in anderen Forschungsfeldern, benutzt man das, um halt zu beschreiben, dass für immer noch sehr viele Leute in deren Köpfen Frauen entweder nur eine von zwei Rollen sein können. Also die können entweder die jungfräuliche, heilige, tolle Frau sein, die man heiraten kann. Oder halt eine sexuell verfügbare, willige Frau, aber dann gleichzeitig ist es dann auch keine Frau, die man heiraten kann, sondern jemand, mit dem man halt nur Sex haben kann. Und wir erlauben halt immer noch Frauen nicht beides zu sein. Also es wird halt immer noch, wir haben immer noch dieses klare Bild, Frauen können entweder nur eins von beidem sein. Und ich finde, was du auch gerade schon gesagt hast, dass es total Sinn macht, dass der Kevin fremd geht, weil wenn, für mich wirkt er so, als hätte so der dieses Bild halt auch total verinnerlicht und dass er halt deswegen ihm das wahrscheinlich schwer fällt, Danka auch als sexuelles Wesen zu sehen und er deswegen das dann mit bei anderen Frauen macht.
Ich hasse das.
Total. Und ich hatte auch direkt wieder an Fabi und Malisa gedacht. In unserer Madonna-Hure-Spezialfolge haben wir ja über die auch intensiv gesprochen. Denn Fabio hat ja damals auch schon gesagt, dass er Malisa fremdgegangen ist oder beziehungsweise, dass er Sex mit anderen Frauen hat, weil er gesagt hat, den Sex, den er will, den kann er nicht mit seiner Freundin haben. Weil er seine Freundin ja liebt.
Ich hab das schon so oft gehört. Nicht nur von Männern.
Madonna-Hure-Komplex, genau wie alles andere, genau wie sexistische Einstellung. Es beschränkt sich nicht auf Männer.
Denn wir haben das ja alle verinnerlicht und sind in dieser Welt aufgewachsen. Ich fand's auch wild. Wir haben von Duncan und Kevin ja dann gar nicht viel gesehen. Denn ich glaube, es war schon Folge 2 oder so, dass Kevin abbricht und sagt, nee, er kann das doch nicht.
Projektion?
Ich bin ein bisschen schade. Ich hätte gerne noch von denen gesehen. Ich glaube, da hätte man noch viele Themen besprechen können. Was mir aber total nochmal herausgestochen ist, war beim Wiedersehen, dass Lola angefangen hat, den ein bisschen zu grillen.
Ganz ehrlich, können wir kurz über Lola reden? Ich liebe Lola.
Ich liebe Lola auch.
Wow, wow. Ich freue mich jetzt auch auf Janine Ullmann. Ich glaube, die wird es auch gut machen. Aber wie oft, das habe ich mir notiert, Lola einfach sagt, stopp, lass sie ausreden. Das ist so einfach und so wichtig und es wird so oft in Moderationen nicht gemacht, dass Männer die Frauen ständig unterbrechen. Wir haben das ja schon mal, wir haben ja schon mal Forschung auch vor ein paar Folgen dazu mitgebracht. Und niemand sagt was. Und es wird ja noch nicht mal bemerkt, nicht so von Lola. Sie sagt, stopp, lass deine Freundin ausreden. Aber wirklich auch bei fast jedem Paar, ein paar Mal.
Lola, beste Frau. Die hat sich schon einen Orden dafür verdient, dass ja alle immer sagen, dass die zu woke ist. Ich würde gerne mal, dass jemand das über mich sagt.
Die sagen das Leute über uns, das verstehe ich gar nicht.
Nee. Das finde ich schon so ein Ritterschlag. Aber auf jeden Fall. Also, dieser Kevin, der hat echt Neffen, ne? Denn wir erfahren ja von Lola, und ich liebe auch, dass sie es irgendwie weiß, dass der Kevin sich danach noch mit seiner Affäre getroffen hat, nach Temptation.
Zum Reden, sagt er, zum Reden.
Zum Reden. Und Franzi, die Danka sitzt daneben, wie ein Häufchen Elend. Und ich kann nicht mehr, ich saß vom Fernseher und ich habe mir die ganze Zeit einfach gewünscht, dass sie eine Schauspielerin ist, dass das nicht ernst ist, sondern dass sie sich das überlegt haben. Aber leider glaube ich, dass es wirklich ernst ist.
Safe ist das ernst. Ich will da einfach so einen Haufen Selbstwert schenken und so einmal über die Stulpen. Das ist einfach traurig. Und stimmte das? Was war das mit diesem Tinder-Profil? Hat Lola den auch auf Tinder gefunden?
Wahrscheinlich hat sie ihn nicht selber persönlich da gefunden, aber es wurde dem bestimmt zugesendet.
Das war Lola. Das war Lola.
Lola hat ihn persönlich bei Tinder gefunden und callt ihn jetzt aus. Ich
Legend.
Ich bin sehr froh darüber. Aber ich wollte die einfach schütteln und sagen, das wird hier nichts mehr. Der Typ respektiert dich überhaupt nicht. Das musst du dir doch nicht geben. Und ich mach mir da auch Sorgen um die Danka, weil ich das Gefühl habe, dieses ganze Jungfräulichkeitsding, dass wir sagen, oh, Frauen, die jungfräulich sind, die nicht so viel Sex haben, das sind die guten Frauen, das sind die, die wir auf so ein Podest stellen, das schadet Frauen. Das schadet Frauen so sehr, weil ich habe mir hier auch gefragt, ob es ihr halt deswegen so schwer fällt, den Kevin zu verlassen oder einfach zu sagen, so jetzt reicht's, du hast sie wohl nicht mehr alle. Weil sie halt in ihrer nächsten Beziehung hat sie diese Rolle dann nicht mehr, ne? Dann kann sie diese Rolle von der heiligen Madonna nicht mehr haben, weil dann hatte sie ja schon Sex. Und wenn halt dein Selbstwert oder dein Konzept als was für eine Art von Frau bin ich, daran hängt, dass du halt nur einen Mann hattest, dass du jungfräulich in die Beziehung und so reingekommen bist, dann ist es ja halt auch total schwer, die ganze Sache dann zu verlassen und zu sagen so, ja, und in der nächsten Beziehung bin ich dann auf einmal nicht mehr die heilige Madonna, sondern dann bin ich auch eine Beschmutzte.
Danke. Join the Slut Club. Komm auf unsere Seite.
Das ist eine gute Seite. Also ja, ich möchte der Danka wirklich nochmal sagen, wie viele Sexpartner du hattest, das definiert dich nicht. Ob du irgendwo jungfräulich bist oder nicht, das ist völlig egal. Und dieser Typ, der hat nichts. Okay, der hat bestimmt irgendwas, jeder hat irgendwas. Aber man sollte zu dem auf Wiedersehen sagen. Ich hoffe, dass sie auf Wiedersehen sagt.
Ja, und was kann es sein, was er hat, was diese Verletzung rechtfertigt? Weil es gibt so viele tolle Menschen da draußen. Und bestimmt bringen viele ähnlich tolle Eigenschaften mit und betrügen dich halt nicht. Aber ich fand das auch ein gutes Beispiel von, also er hat ja abgebrochen, ne? Und das ist, glaube ich, ganz oft so, dass Leute extrem eifersüchtig sind oder so die Situation nicht mehr aushalten können, wenn sie wissen, wozu sie selber fähig sind. Finde ich ein Paradebeispiel dafür.
Absolut, weil wenn du weißt, was wozu du fähig bist, ist das ja auch so in deinem Kopf. Wenn du diese Gedanken selber gar nicht hast, dann ist es auch nicht so präsent.
Glaube ich auch.
Also außer die andere Person gibt dir halt auch sehr viele Anlässe, ne? Dann kann das natürlich auch sein, aber...
Hey, es gibt auf jeden Fall einen Unterschied zwischen Bauchgefühl und Intuition und ja, wirklich
krankhafte Eifersucht oder so, oder auch nicht krankhaft, einfach Eifersucht, die ja dann in der Person, die das fühlt, begründet ist. Und das muss man auch ganz klar abchecken. Da muss man sehr mit sich selber einchecken, so, weil ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, ich finde es auch ganz schlimm, wenn Frauen das Bauchgefühl so gegaslightet wird oder Menschen, bei Temptation, jetzt können wir auch wirklich nochmal mehr sagen, Menschen, das Bauchgefühl gegaslightet wird, wenn man eigentlich Anlass dazu hat, zu spüren eben, da ist was nicht im Argen. Und dann wird einfach nur gesagt, ja, du bist halt so eifersüchtig. Das ist halt auch nicht, ist auch nicht fair.
Ich würde mir wünschen, dass im zweiten Teil dieser Reunion wir erfahren, dass sie sich getrennt haben, aber es sieht nicht danach aus. Lass uns weitergehen. Nächste Cringe-Stufe. Jamie und Hillary.
Ihr seht es nicht, aber ich sitze kopfschüttelnd vor meinem Mikrofon.
Ich habe so viele Gedanken zu Jamie. Sag mir doch erstmal, was du denkst.
Ich denke mir, es ist sehr schwer für mich mit anzusehen, wie der sich verhält. Ich glaube, dass der sehr sexistisch eingestellt ist. Ich würde das gerne mal messen an ihm, aber eigentlich muss man auch nicht. Also bei den Sachen, die der so teilweise vom Zaun bricht, bin ich mir relativ sicher, dass das stimmt. Als er da dieser einen Verführerin sagt, irgendwie, was ich mit dir machen würde, du könntest am nächsten Tag nicht mehr laufen. Wieder. Mhm. Und weißt du, was ich das Schlimmste daran finde? Dass ja auch immer wieder Verführerinnen eingeblendet werden. Vor allen Dingen diese, die einfach sagt, ich habe gar keinen Bock auf den. Das heißt, das findet ja alles ohne Zustimmung statt. Und das Schlimme ist, der Jamie merkt das noch nicht mal. Der merkt noch nicht mal, dass diese Verführerinnen zwar in ihrer Rolle irgendwie agieren, das heißt, sie lassen das über sich ergehen, aber die haben gar keinen Bock auf den. Wirklich gar nicht. Und sagen auch immer wieder ja in diesen Off-Takes, boah, ich wünsche der Hillary, dass sie versteht, dass sie nicht mit so einem Mann zusammen sein muss, weil der verhält sich Frauen gegenüber einfach nicht gut. Und deswegen, das macht mich so wütend. Und dann aber auch dieses Pendant von Hillary dazu, die wirklich super, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, also passiv hinnehmend, aber irgendwie auch, also mein Gefühl ist, ich will die einmal so schütteln und einmal so sagen, hey, werd wach und vor allen Dingen auch so eine Portion Selbstwert einfach einflößen, weil mein Gefühl ist, dass auch hinter dieser Fassade, ne, die zeigt ja relativ wenig Gefühle, Emotionen, aber das ist für mich einfach nur ein Zeichen davon, dass dahinter ganz viel abgeht und die gar nicht die Wege hat, das zu zeigen. Ja, ich will die so aufcracken und weiß ich nicht. Sag du mir alles, was du denkst.
Ich sehe das offensichtlich sehr ähnlich wie du. Was ich mich aber gefragt habe, du hast ja gesagt, der merkt einfach nicht, dass die anderen das nicht geil finden. Und ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob er es nicht checkt oder ob es ihm einfach völlig egal ist. Und ich habe das Gefühl, dass es ihm einfach völlig egal ist. Denn diesen gleichen Satz, den du rausgeschrieben hast, irgendwas mit, ich werde dich so versohlen, dass du nicht mehr sitzen kannst oder irgendwie so in diese Richtung, der haut ja dauernd solche Sachen raus, ne? Der haut dauernd so Sachen raus, die halt in so eine kinky Richtung gehen. Und ich will dazu sagen, ist völlig okay. Es freut mich auch für den, dass er anscheinend irgendwie sein Ding gefunden hat. Wir wollen auf jeden Fall, auf gar keinen Fall irgendjemanden kink schämen. Leute, die gefunden haben, was sie gut finden, super, die sollen das machen. Aber was ja dabei wichtig ist, egal was man toll findet, ist zu gucken, ob die andere Person, die dabei involviert ist, das auch toll findet. Das ist ja erstmal egal, ne? Egal ob jetzt irgendwie Kuschel-Session oder irgendwie so eine, weiß ich nicht, irgendeine wilde Dungeon-Sache, die man gerade vorhat. Ist alles okay, aber man muss gucken, ob das für alle in Ordnung ist und kann nicht einfach sein Ding da durchziehen. Und das tut der Jamie überhaupt nicht. Der macht ja die ganze Zeit diese Kommentare. Niemand springt drauf an. Niemand, also es sagt offensichtlich niemand, dass sie es explizit toll finden. Was steigt auch niemand irgendwie drauf ein. Und der macht trotzdem weiter und der hört nicht auf.
Weißt du, woran mich das erinnert hat? An so Forschungen, die ich mal gelesen habe zum Thema Einvernehmlichkeit und dass Männer ganz häufig einen sich nicht bewegenden Körper oder ein Schweigen als Ja interpretieren, während Frauen ganz häufig ein selber Schweigen und sich nicht bewegen als Nein meinen. Und ich glaube, so ist der. Der denkt einfach, weil niemand was macht, wird es ja schon super sein.
Oder es juckt ihn einfach nicht.
Das juckt ihn einfach nicht. Ich weiß nicht, ob das nicht, also doch, das ja, wäre ja dann noch schlimmer.
Du kannst natürlich recht haben. Ich hoffe, dass du recht hast und dass er es einfach falsch interpretiert. Für mich wirkt es einfach so, als wäre ihm das völlig egal, als wäre ihm völlig egal, was die Grenzen von anderen Menschen sind. Und das, also der fasst ja auch die ganze Zeit einfach ungefragt fremde Frauen an. Der fragt nicht mal vorher, der fass die einfach an und halt nicht nur so touchy, sondern der haut ja auch einer auf den Po und so. Kann man alles machen, aber das muss man doch vorher klären, ob das für alle in Ordnung ist. Aber es ist dem völlig egal, der macht es einfach, der geht einfach drauf zu. Und das ist für mich die größte Red Flag, die ein Mann haben kann.
Für mich auch.
Also schon diese verbalen Sachen, finde ich, sollten eine Red Flag sein. Denn das zeigt ja ganz klar, dass der Grenzen von anderen Leuten, dass sie dem völlig egal sind. Und wenn man datet, finde ich, wenn man sowas sieht, sollte man sofort wegrennen. Denn wenn jemand Grenzen von anderen Menschen nicht respektiert, dann ist das nicht nur unangenehm, das kann für einen selber ja auch total gefährlich werden.
Vielleicht sind es nicht mal Grenzen von anderen Menschen, sondern Grenzen von Frauen.
In diesem Fall wahrscheinlich schon. Und ich glaube, dass die Hillary, vielleicht war es bei Instagram, vielleicht war es in dem Format, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall im Hinterkopf, dass ich mitgekriegt habe, dass sie gesagt hat, sie findet das nicht schlimm, der ist halt so, der ist halt ein bisschen sexistisch. Ja, okay.
Aber
einerseits kann man sagen, ja, aber nein. Man kann schon einerseits sagen, okay, das ist auch ihre freie Entscheidung. Ne? Und es ist ihre freie Entscheidung. Wenn sie den sieht, der ist so, kann sie sagen, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er so sexistisch ist. Aber ich würde der wirklich ans Herz legen, mal drüber nachzudenken. Denn wenn jemand die Grenzen von Frauen, jetzt sage ich explizit Frauen und nicht Menschen, nicht respektiert, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass der auch deine Grenzen nicht respektiert. Und das ist schwierig. Das kann gefährlich sein.
Absolut. Und ich finde auch, das, was zwischen denen in der Beziehung abgeht, okay, das ist deren Ding, ne? Wenn das für sie okay ist, dass er generell mit anderen Frauen, weiß ich nicht, flirtet, was auch immer. Das sind deren Grenzen in der Beziehung, okay. Wer sind wir, um das zu beurteilen? Aber in dem Moment, in dem er Grenzen von anderen Frauen überschreitet und super sexistisch ist, kann es ja eigentlich meiner Meinung nach nicht mehr egal sein. Weil dann ist er einfach ein, ja, gefährlich ist jetzt ein großes Wort, ne? Aber irgendwie eine Bedrohung für andere Menschen. Und dann ist es irgendwie, finde ich, auch ihre Verantwortung, da zu sagen, so nicht. Ist natürlich primär seine Verantwortung. Das ist völlig klar, aber ich weiß nicht. Also sie setzt dem auf jeden Fall dann ja auch nichts entgegen. Und die anderen Frauen sind ja dann auch scheißegal.
Wenn jemand zeigt, dass ihm Grenzen von anderen Menschen egal sind, dann sollte man darauf hören. Man muss von dem einfach mal glauben. Was sagst du denn zu deren Lagerfeuer? Denn man könnte ja vielleicht denken, vielleicht sieht er die ganze Sache. Vielleicht hat er es wirklich nicht gemerkt. Vielleicht war er wie die Forschung und hat irgendwie gedacht, ein weiblicher Körper, der sich einfach nicht bewegt, das ist ein It. Hat er vielleicht einfach missinterpretiert als ein enthusiastisches Ja. Und jetzt hat er es gesehen, auf Video. Und ihm ist es wie Schuppen vor den Augen gefallen. War natürlich nicht so.
War nicht so. Und ich habe auch ein Problem damit, so streng zu Hillary zu sein, wie ich das eben war. Weil ich das Gefühl habe, die ist so dauer eingefroren und kommt einfach wirklich nicht so gut klar auch mit allem und hat halt Probleme, das alles auch zu verarbeiten. Und das ist halt sehr hart für sie. Aber in der Situation hatte ich so viel Hoffnung in sie, für sich selbst, weil ich das Gefühl hatte, der ist schon einiges klar geworden. Dadurch, dass der Bruder das gesehen hat. Das war hart. Das war hart. Der Bruder hat ihr diesen Spiegel gezeigt. Sie hatte diesen Spiegel. Und ist da auch selbstbewusster reingegangen, als wir sie vorher gesehen haben. Und dann kommt sie dahin und er gaslightet ihr die komplette Situation. Fängt an, hier ist wieder das mit der Schuld-Scham-Unverteilung, fängt an, sie dafür in Verantwortung zu ziehen, zu sagen, eigentlich sie sei am Übertreiben, hysterisch, sie wisse doch, wie er ist, sie sei doch seine kleine Hillary. Und sie lässt sich voll einfangen. Das hat mich so. Und ich will ihr nicht die Schuld dafür geben. Ich will, also er trägt die Schuld, dass er das nicht kann. Aber enttäuschend war es einfach.
Wir kennen die natürlich nicht. Vielleicht läuft zu Hause ganz anders, aber diese Lagerfeuersituation, als ich es gesehen habe, hatte ich so richtig, ist meine Fantasie und vielleicht ist es nur meine Fantasie, aber die ist so richtig mit mir durchgegangen. Und ich habe mir gedacht, ja, kann ich mir richtig gut vorstellen, wie das einfach so ein wöchentliches Gespräch ist. Wie er auch, weil er auch gesagt hat, ja, über das und das, darüber braucht man jetzt nicht reden. Wie er quasi derjenige ist, der entscheidet, was ist wichtig, worüber darf geredet werden, worüber nicht. Und wenn sie irgendwas hat, was sie anspricht, dass er dann derjenige ist, der sagt, nee, darüber braucht man jetzt nicht reden, das ist nicht wichtig. Er hat sich ja sogar quasi darüber lustig gemacht dann zwischendurch, dass Sachen sie verletzt haben.
Das finde ich so heftig. Und die Lola hat es ja wirklich noch versucht. Die Lola hat dann gesagt, hey, auch glaube ich wieder, lass sie ausreden. Und wie fühlt sich das an, das auch zu sehen? Also sie hat das schon gelenkt, aber das hat ihn auch nur ungefähr 3 Millimeter bewegt.
Mhm. Also in meiner Welt, der Typ geht gar nicht. Ich finde, die Verführerin hatten da einen ganz guten Punkt.
Total. Die haben sich ja auch wirklich so gesammelt. Das waren ja teilweise so 3 Verführerinnen im Bild, die alle gesagt haben, Jamie, nein. Einfach nein.
Einfach nein. In Folge 13, wir haben ja ein paar Ausschnitte von dem Wiedersehen gesehen, aber ja vor allem nur von denen mit der Jungfräulichkeitsthematik. Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Aber wir haben von Hillary und Jamie eigentlich noch nichts gesehen. Was ist deine Prognose für die beiden? Glaubst du, sie sind noch zusammen?
Ja, ich hasse es, das auszusprechen. Ich glaube, die sind zusammen. Ich glaube, die sind in ihrer alten Dynamik. Das Temptation, die eigentlich nicht weitergebracht hat, dass Hillary aber sagen wird, das hat mir gezeigt, dass ich auch für mich einstehen darf. Aber die Schritte sehr, für uns zumindest, nicht sichtbar sein werden. Für sie vielleicht schon. Was ist deine Prognose?
Absolut, denn ich fand am Lagerfeuer, wie er auf sie eingeredet hat und wie er sie so klein geredet hat, das sah für mich so sehr nach einer Gewohnheit aus. Das sah für mich sehr aus, als wäre das so was, was da einfach so das Muster ist oder generell so die Dynamik. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass er einfach genauso wie am Lagerfeuer zu Hause, als wir zu Hause waren, wochenlang einfach weitergeredet hat, so ja, dann glaube ich, dass alles unverändert ist. Und das könnte ich mir schon vorstellen.
Irgendwann hat es ja auch diesen Vibe von, ja, du bist doch mein Mädchen. So, ne? Sei jetzt doch wieder mein Good Girl. Boah, ich wollte in den Fernseher kotzen. Ich habe keinen Fernseher. Ich wollte in den Beamer kotzen.
Das ist halt auch so richtig manipulativ, ne? Dass er halt, damit sagt er ja quasi, wenn sie was anspricht, was sie gestört hat, was sie verletzt hat, wenn sie über was reden will, dass sie dann halt nicht sein Good Girl ist, dass sie dann eine Hysterische ist. Dass nur, wenn sie einfach nichts sagt und nett neben ihm aussieht, dass sie dann sein Good Girl ist. Und das finde ich einfach, mich schüttelt alles an dem.
Ja, und das alles, weil der wahrscheinlich nicht gelernt hat, dass er Schuld und Scham fühlen kann und Verantwortung für sein Verhalten übernehmen kann. Das ist ein emotional unreifes Verhalten. Und das finde ich wirklich krass. Man sieht da diesen Schrank an Mann und wahrscheinlich die ganze Welt blickt zu dem hoch und sagt, was ist das für ein Typ? Vielleicht nach Temptation jetzt weniger. Aber trotzdem, so wird er ja erstmal behandelt. Und eigentlich ist da emotional unreifes Verhalten drin.
Ich bin gespannt auf nächste Woche. Vielleicht erleben wir eine große Überraschung. Ich finde, ihr könntet alle mal mit uns abstimmen. Unter dieser Folge. Wir machen so eine kleine Abstimmung, was ihr glaubt, wer noch zusammen ist und wer getrennt ist.
Und schreibt uns in die Kommentare, ob ihr glaubt, dass wir zu streng zu Jamie sind. Weil wir sind schon sehr streng.
Ich finde, wir sind einfach gerecht.
Ja. Aber sagt uns, was ihr darüber denkt.
Ich glaube dich. Okay, wir gehen weiter. Und ich weiß gar nicht, eigentlich würde jetzt ja die letzte Cringe-Stufe kommen. Aber ich habe bei Rafa und Jeremy, ich weiß gar nicht, ob ich mich so sehr weggecringed habe. Eigentlich nicht.
Es ist eher traurig.
Mhm.
Vor allen Dingen am Lagerfeuer.
Ich habe zu den beiden die meisten Notizen.
Ich sag dir erstmal, was ich denke.
Sag mir, was du denkst. Lass uns erstmal so generell deren Dynamik besprechen und dann das letzte Lagerfeuer.
Liebe ich. Generell deren Dynamik ist für mich erstmal eine ganz klassische Anxious Avoidance-Dynamik. Mein Gefühl sagt, die Rafa ist eher am Vermeiden. Die will Freiheit, die will Autonomie. Und der Jeremy, der ist eher auf der ängstlichen Seite. Der will Nähe, der will sich kümmern, der will bei ihr sein. Und eigentlich ist das ja voll normal. Jede Beziehung muss sich auf diesem Spektrum aus Autonomie und Bindung irgendwo wiederfinden. Aber bei denen ist es, glaube ich, vor ein paar Jahren schon falsch abgebogen. Also ich glaube, die sind immer weiter auseinandergedriftet und das ist auch so voll der klassische Tanz, dass je mehr Nähe die eine Person will, desto mehr Abstand will die andere Person. Und die haben das überhaupt nicht geregelt bekommen. Die haben das überhaupt nicht geregelt bekommen, darüber zu sprechen auch, so eine Rafa, wie kann ich meine Autonomie leben, ohne dich so zu verletzen, dass du Angst hast, mich zu verlieren? Oder andersrum, eher, wie kann ich die Sicherheit bekommen in dieser Beziehung, die ich brauche, ohne dass du wegläufst komplett? Also so diese Verortung, die haben die nicht hinbekommen. Und das finde ich, deswegen meine ich auch, ich finde es eigentlich einfach nur traurig zwischen denen. Ich glaube, dass die sich aufrichtig gerne mögen. Ich glaube, dass die eigentlich wirklich gute Freunde so waren. Und jetzt haben sie es kaputt gemacht, weil sie das nicht geregelt bekommen haben, das abzusprechen und wirklich für ihre Bedürfnisse einzustehen. Um zu sagen, ja gut, vielleicht sind wir irgendwo auch an einem Punkt, wo es nicht mehr matcht. Weil vielleicht braucht die Rafa jetzt eine Art von Autonomie und Freiheit, die einfach Jeremys Bedürfnis nach Sicherheit und Bindung so sehr bedroht, dass sie nicht mehr zusammenkommen. Ich glaube, also jetzt sind die an dem Punkt. Hätte man das vorher irgendwie besser besprochen, glaube ich, wäre es vielleicht noch anders gegangen, vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch ein Lebensphasending, ne? Dass sie so lange jetzt mit ihm zusammen war und in einem sehr jungen Alter zusammengekommen ist, dass sie eh eine Art von Freiheit, Autonomie brauchte, die vielleicht auch mit keiner, zumindest monogamen Beziehung, vereinbar ist und dass das einfach nicht matcht mit dem, was er will. Aber ich finde es traurig, weil ich glaube, auch da hätte man vorher diese Gespräche geführt, die hätten Freunde sein können, die hätten sich behalten können im Leben. Und das hat einfach nicht geklappt. Ich finde es traurig. Ja, und jetzt ist sie scheiße. Hat sich scheiße verhalten. Das kann man nicht anders sagen.
Was du erzählst mit den Bindungsstilen, das macht total Sinn. Das macht total Sinn. Das erklärt total deren Dynamik. Ne? Was mir zusätzlich auch noch rausgestochen ist, ist, dass sie auf diesem Date, glaube ich, in Folge 13 war das mit ihrem Verführer. Oh Gott, wir sind jetzt genauso, dass wir die Namen der Verführer vergessen.
Tätowierte.
Der tätowierte Verführer. Da sagt sie, dass sie während der Zeit mit Jeremy zusammengekommen ist, wo sie Liebe gebraucht hat. Das klingt für mich, nee. Das klingt für mich, als wäre es so eine ganz verletzliche Zeit gewesen, wo sie jemanden brauchte. Und dann war Jeremy da, hat dieses Bedürfnis gefüllt und ich glaube, dass das nur so was Temporäres war und dass er da jetzt raus ist. Und mir hat das auch richtig das Herz gebrochen. Es gibt, der Jeremy sagt ja in einer Sequenz, sie ist doch eigentlich meine kleine Maus. Und ich könnte mir vorstellen, dass in der Zeit, wo sie zusammengekommen ist, dass sie wahrscheinlich da seine kleine Maus war, dass sie da wahrscheinlich verletzlich war, jemanden gebraucht hat. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das jetzt aber nicht mehr der Fall ist, dass die vielleicht geheilt ist, dass die aus dieser, vielleicht nicht geheilt, okay, sie wirkt nicht ganz, als ob sie geheilt ist, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass sie vielleicht aus dieser sehr verletzlichen Situation raus ist. Und jetzt ist sie vielleicht nicht mehr seine kleine Maus. Oder vielleicht ist sie immer noch eine Maus, aber halt auch noch was anderes. Und ich glaube, von Raffaella, oder mein Eindruck war zumindest von Anfang an, ich glaube, das haben wir alle so gefühlt, die will diese Beziehung überhaupt nicht mehr. Die ist fertig damit und ich glaube, dass sie sich einfach nicht so richtig davon trennen kann. Und es ist ja auch schwierig, ne? Wenn ich mir vorstelle, die hat vielleicht in einer total schwierigen, verletzlichen Zeit den kennengelernt, der hat ihr Halt gegeben. Und sich dann davon zu lösen, von jemandem, wo man so dran hängt und der einem vielleicht auch so viel gegeben hat, das ist auch schwierig, ne? Aber ich glaube, alles an der sagt einfach klar, die will die Beziehung jetzt gerade nicht mehr und traut sich nicht so richtig daraus.
Auch das finde ich so ein bisschen unfair oder unreif, weil sie, also stimme ich dir in allem zu, aber dann, das hat zur Konsequenz, dass sie abwertend wird, ihm und der Beziehung gegenüber, was ihm als Person gar nicht mehr gerecht wird, einfach nur, weil sie mit ihren auch wieder eigenen Schuldgefühlen nicht klarkommt. Der Verführer hat das eigentlich ganz gut analysiert bei dem letzten Date, hat gesagt, Rafa, du fühlst dich die ganze Zeit schuldig. Und sie gibt das auch zu, dass sie sich schon schuldig für ihre Gedanken gefühlt hat. Das heißt, das fing dann erstmal an mit Gedanken, finde ich auch logisch, von ich hätte gern ja mehr Freiraum, mehr, würde mehr ausprobieren mit anderen Menschen auch. Dafür hat sie sich schon schuldig gefühlt. Und auch das ist ja was man eigentlich in einer Beziehung besprechen kann, wo man gucken kann, wo verorten wir uns da? Gibt es irgendeine Möglichkeit? Aber durch dieses ganze Wegdrängen und lieber dann den anderen abwerten dafür, wer er ist und dass er ein Bedürfnis nach Nähe hat, was völlig natürlich ist, tun die sich weh. Die tun sich so weh.
Ich will jetzt hier keine weiteren Klischees verbreiten, ne? Aber der hat ja ganz am Anfang gesagt, dass sie eine offene Beziehung gerne hätte. Und ich möchte auf gar keinen Fall Leuten jetzt mit einer offenen Beziehung das unterstellen. Ich meine das jetzt nur auf diese Situation. Aber ich habe mich da die ganze Zeit gefragt, ob das nicht so ein bisschen so ein Soft-Breakup war. Weil sie ja offensichtlich, oder es kommt mir so vor, nicht mehr in der Beziehung sein will, aber sich nicht traut, Schluss zu machen. Dass das vielleicht so ein bisschen so der Soft-Breakup war, dass sie erstmal so offene Beziehungen sagt als ersten Schritt und dann danach gehen wollte. Und es ist ja auch irgendwie schwierig, aus einer Beziehung rauszugehen, wenn man nicht so einen richtigen Grund hat, den man fassen kann, ne? Wenn man irgendwie kein Betrug passiert ist oder ein Vertrauensbruch, sondern wenn man einfach, und oder vielleicht selbst, wenn man die Person nicht mehr mag, sondern einfach nicht mehr da drin sein will. Und ich glaube auch diese ganzen Temptation-Sache, dass das einfach nur so ein Vehikel ist, um da rauszukommen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass das zum Beispiel mit einer offenen Beziehung hätte funktionieren können, hätten die das vor, ich weiß nicht, wann das angefangen hat mit ihren Gedanken, vor 3 Jahren gemacht. Und hätten vielleicht sowas gemacht, es gibt doch da alle möglichen Formen. Du kannst erstmal im Club knutschen, wenn du da jetzt richtig Bock drauf hast. So. Ich weiß nicht, ich schätze es so ein, dass es für ihn wahrscheinlich eh ein No-Go ist, aber solche Zwischenlösungen sind ja möglich und dass sie dann vielleicht irgendwann an den Punkt kommt, wo sie es auch einfach gar nicht mehr braucht und will, ne? Aber das hat sich ja so verfestigt, dass sie dies ja wie besessen auch von der Idee, frei zu sein. Die sieht ja gar nicht mehr, wie schön Bindung ist. Dass sie sagt in jedem Satz, alles, was ich will, ist frei sein. Ich habe keinen Bock mehr, der will immer nur Nähe, der will immer nur Nähe und wertet ihn dafür ab. Also sie wird auch ein Bedürfnis nach Nähe haben, sonst wäre sie da gar nicht erst gelandet. Dass sie das aber jetzt gar nicht mehr spüren kann, vielleicht wird die in ein, zwei Jahren, wird die das dann spüren und sich denken, oh shit, da bin ich ja echt irgendwie vor was rausgerannt, von was rausgerannt. Aber jetzt ist es zu spät.
Kann total gut sein. Ich habe mich, obwohl ich bin mir glaube ich nicht ganz sicher, ob die das, wenn die vor 2 Jahren diese offene Beziehung gestartet hätten, ob die da was hätten retten können. Denn, also offensichtlich, ich will nochmal betonen, wir kennen die nicht, ne? Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe bei Raffaela, ich habe bei der, zumindest jetzt, wo wir die sehen, gar nicht das Gefühl, dass Jeremy so richtig ihr Partner ist, sondern einfach ein guter Freund, der ihr Halt gegeben hat in einer Zeit, wo sie jemanden gebraucht hat. Denn ich finde, wir sehen da jetzt nicht richtig so eine Liebe, so eine Passion. Und vor allem der Jeremy hat es auf seinem Date der Verführerin erzählt, dass sie seine Familie eigentlich gar nicht so richtig kennt, ne? Dass sie seine Familie gar nicht so richtig kennt, weil sie nicht so richtig Interesse daran gehabt hat, die auch kennenzulernen. Und das habe ich mich schon gefragt, ob das auch schon von Anfang an vielleicht so ein Zeichen war, dass sie nicht bereit war, da so in diese Beziehung so richtig als wir sind jetzt ein Liebespaar reinzugehen, sondern eher als du bist ein guter Freund, den ich gerade brauche. Weiß ich natürlich nicht, ne? Aber
ja, ich hätte halt gedacht, dass sie das mal hatten und einfach verloren haben durch diese unerfüllten Bedürfnisse jeweils nach Nähe und Distanz. Aber dieser Familienpunkt, der überzeugt mich ein bisschen, auch von deiner Version, dass das vielleicht von Anfang an auch was war, was sich gar nicht so aufgebaut hat.
Wir können es nicht wissen. Auf jeden Fall fand ich einen wichtigen Punkt von dir und den möchte ich nochmal kurz aufgreifen. Sie hätte das anders machen sollen.
Ja.
Das ist einfach nur schrecklich, wie sie das jetzt hier löst. Dass sie dahin geht und diesem Mann diese Bilder liefert. Ich finde, man muss da auch einfach dann den Mut haben, das selber zu beenden und sich nicht so schrecklich verhalten, dass die andere Person das dann übernimmt, die Verantwortung übernimmt, dann den Schlussstrich zu ziehen. Das war ehrlich gesagt auch was ich beim Lagerfeuer mich gefragt hat. Denn ich weiß gar nicht, ich war mir nicht ganz sicher, ob sie sich wirklich dann trennen wollte am Ende. Das hat sie zumindest nicht so explizit gesagt, denn es kam mir ein bisschen so vor, also offensichtlich, sie sagt am Anfang des Lagerfeuers, ich will keinen Freund und alles, was sie sagt oder was sie sagt und auch in dieser ganzen Staffel gemacht hat, sagt ja ganz klar, sie möchte nicht mit Jeremy zusammen sein und trotzdem sagt sie ja nicht explizit, sie will sich trennen, sondern lässt ihn so die Verantwortung dafür übernehmen und lässt ihn dann doch so den Schlussstrich ziehen. Und das finde ich schon schwach.
Super schwach.
Jetzt sind wir mitten im Lagerfeuer. Was sind deine Gedanken zum Lagerfeuer gewesen?
Wir sehen auf jeden Fall eine andere Seite von ihr. Sie sitzt da auf jeden Fall sehr bedröppelt. Man hat das Gefühl, dass sie jetzt doch irgendwie realisiert, was da passiert ist, was sie da auch gemacht hat. Übernimmt auch mehr Verantwortung als jetzt zum Beispiel so ein Jamie. Und gleichzeitig sehe ich das auch, was du sagst. Also es wäre ja an ihr gewesen, für ihr Bedürfnis einzustehen und dann damit zu leben, mit der Konsequenz zu leben, dass dann eine Beziehung mit dem Jeremy nicht mehr okay ist, weil sie den beiden nicht gerecht wird, weil beide Bedürfnisse nicht kompatibel sind, weil sie ihn ewig verletzen wird mit ihren Bedürfnissen und er sie ewig in ihrem Kopf einengen wird mit seinen Bedürfnissen. Das finde ich schon, ja, ich finde es auch schwach. Ich habe das Gefühl gehabt, sie hat so ein bisschen irgendwie wie so einem kindlichen Stadium gehofft, dass sie trotzdem bedingungslose Liebe jetzt noch bekommt und diese Nähe, die sie von ihm gewohnt ist, aber gleichzeitig auch machen kann, was sie will. Und das ist halt nicht möglich. Also dann suchst du einen Elternteil und nicht einen Partner.
Also würdest du sagen, die wollte vielleicht doch noch? Die wollte, dass sie zusammen da rausgehen?
Ich glaube ganz psychoanalytisch, dass die tief in ihrem Unbewussten einen Elternteil sucht.
Das könnte natürlich auch sein, ne? In meinem Kopf war einfach so ganz, oder in meinem Kopf ist die vorrangige Theorie, dass ich das Gefühl habe, die will nicht, aber die will, und das ist ja auch eher so kindlich, ne? Die will nicht die Verantwortung dafür übernehmen, diesen Schlussstrich zu ziehen und deswegen will die, dass er den Schlussstrich zieht.
Ja. Genau, ja. Ich glaube, mein Gedanke ist so dieses, Sie will bedingungslose Liebe und Nähe und seine Unterstützung und gleichzeitig will sie bedingungslos machen können, was sie will und komplett auf ihn scheißen können. Das ist halt nicht reif.
Meinst du, sie würde weiter mit ihm wohnen wollen auch?
Wahrscheinlich genau dann, wenn sie die Unterstützung wieder braucht.
Ja, ich find's wild.
Super wild.
Weißt du, was mir auch danach rausgestochen ist? Und das fand ich richtig spannend, denn sie, also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich hätte irgendwie schon gedacht, dass sie so ein bisschen, so ein paar Gefühle für ihren Verführer entwickelt hat. Denn sie sagt ja auch, sie fühlt sich bei dem so geborgen und nah und so. Und dann sagt sie auf einmal beim Lagerfeuer, nee, überhaupt nicht. Und das wäre ja nicht die Art Mann, mit dem man zusammen sein will. Das wäre ein Mann, mit dem man nur Sex haben kann. Und das fand ich ein bisschen wild. Denn es ist ja, wir reden ja dauernd über den Madonna-Huru-Komplex, dass Frauen eingeteilt werden. Ja. Und wir erleben selten, beziehungsweise eigentlich nie, dass Frauen den Spieß umdrehen und auf einmal bei Männern so eine Einteilung machen. Was ja auch daran liegt, dass wir Männern zugestehen, vielschichtig zu sein. Wir gestehen Männern zu, dass sie mehrere Anteile in sich vereinbaren können. Wir denken, ein Mann, der, also vor allem die Männer, die irgendwie gefährlich sind und Sachen machen, die vielleicht nicht ganz erlaubt sind, die vielleicht ein bisschen schroff sind, nicht gut mit anderen Menschen umgehen, also dieser typische Bad Boy in Anführungszeichen. Und da gehen wir eigentlich automatisch davon aus, dass der muss noch eine andere Seite haben. Der muss noch diese weiche Seite haben, weil wir einfach davon ausgehen, dass Männer mehrere Seiten in sich haben können und das spannend finden und das toll finden. Und deswegen sehen wir eigentlich nie, dass Frauen bei Männern diese Einteilung machen und sagen, nee, das ist ein Mann für Sex und das ist ein Mann zum Heiraten. Aber sie macht das.
Sie macht das einfach. Ich weiß auch nicht, also macht's ja auch nicht besser.
Und ich fand besonders spannend, dass wenn wir das jetzt mal umgedreht sehen, wie schräg das sich dann direkt anhört, ne? Denn von Männern sind wir es ja gewohnt, also nicht, dass es gut ist, aber man hört sowas öfter, ja, diese Einteilung, die Männer machen über Frauen, dass Frauen diese Einteilung machen, hört man nicht. Und ich fand, als sie es gesagt hat, habe ich mir direkt gedacht, so, oh wow, das klingt komisch. Und Jeremy ist ja auch direkt eingeschritten. Da hat ja auch direkt gesagt, wie redest du denn eigentlich über Menschen? Das geht gar nicht. Das fand ich richtig toll von ihm. Und gleichzeitig aber auch so, ja, ich hoffe, dass er genauso eingeschritten wäre, wenn einer seiner Freunde so über Frauen gesprochen hätte. Da bin ich mir leider nicht ganz sicher, aber ich möchte einfach ganz gerne dran glauben.
Er hat ausgesprochen, was ich gedacht habe. Mhm. Ich echt dachte so, ja, du kannst ja sagen, von deiner Seite fühlst du eher Sexuelles und keine emotionale Ebene, die du gerne verfolgen würdest. Bin ich mir auch immer nicht so sicher, inwieweit wir das wirklich, wirklich trennen können. Aber gut, viele Menschen tun das und das ist völlig in Ordnung. Aber zu sagen, der ist kein Mann zum Verlieben, ist echt nicht okay. Das ist genau das, was du sagst. Das ist ihm absprechen, dass er alles sein kann und nicht nur dein Toyboy.
Ich bin halt.
Und da müssen wir auch noch mal kurz drüber reden. Das fand ich auch schon krass, weil das auch andersrum ist. Also andersrum sehen wir das ständig, dass Männer in der Villa irgendwie Verführerinnen verfallen und die eigentlich so benutzen für die eigenen Bedürfnisse und irgendwie es gar nicht so wichtig ist für die in dem Moment, wie viel Bock haben die Verführerin da gerade selber drauf, wie viel Freiwilligkeit ist da drin. Und ich finde, bei Rafa sehen wir das schon auch andersrum, ne? Er hat keinen Bock auf sie. Steile These. Aber ich glaube, er sagt das jetzt inzwischen sogar auch bei TikTok, habe ich gesehen, dass er einfach das nur mitgespielt hat. Und es ist ja auch so, dass sie mehrmals ihm Sex anbietet und er immer wieder ablehnt. Und dann sagt sie, ja, das ist das Game. Nein, er möchte einfach nicht.
Ich glaube, das hat er sogar nach diesem letzten Date gesagt, dass er gesagt hat, ja, das war hier für mich ein Job. Und den Job habe ich gemacht. Ich habe eine Frage an dich. Würden wir anders über die Raffaella sprechen, wenn sie ein Mann wäre?
Das habe ich mich auch schon oft gefragt. Ich glaube, ja und nein. Ich glaube, ich wäre ähnlich streng über das Verhalten, weil andere Menschen verletzen und drauf scheißen und nicht gut kommunizieren können und emotional unreif sein. Das callen wir immer aus. Ich glaube schon, dass ich, weil in dieser Gesellschaft halt Macht ungleich verteilt ist und das dazu führt, dass Frauen häufiger diesen ängstlichen Part der Bindung übernehmen und häufig irgendwie so ein Ungleichgewicht in eine andere Richtung entsteht, als wir das hier sehen, dass ich so ein bisschen positiver über die spreche, als ich es vielleicht andersrum machen würde, weil mir das gefällt, dass das Haus aufwühlt. Aber das ist auch nicht nur mit ihr so. Es ist auch so, zum Beispiel bei Nathalie und Patrick, dass ich mochte, dass halt in diesem Jahr die Verführerinnen nicht einfach nur da saßen, wie die in Anführungsstrichen Wifeys, die die guten Frauen sind, wenn wir jetzt wieder den Madonna-Hure-Effekt ranziehen und warten, dass ihre Männer sie hoffentlich nicht betrügen, sondern dass da irgendwie so, ja, mehr Selbstinitiative auch dabei war. Das mochte ich halt. Und
die Freundin.
Die Freundin.
Genau.
Was habe ich gesagt?
Die Verführerin. Aber man hat's verstanden.
Oh, women are beautiful. Glaubst du, wir sind zu nett zu Rafa? Oder zu böse?
Ich finde es spannend, dass du gerade gesagt hast, dass wir so streng mit dir sind. Denn ich finde uns gar nicht streng. Ich finde, wir sind ultra verständnisvoll. Und ich habe die ganze Woche drüber nachgedacht und habe gedacht, okay, was ist das Argument? Was ist das Argument, warum wir nachsichtiger mit Rafa sind? Denn offensichtlich würden wir härter mit ihr ins Gericht gehen, wenn sie ein Typ wäre. Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Denn sie hat ein bisschen den Alex gemacht, ne? Den Alex ist aber schlimmer. Sie war ein bisschen der Alex Petrovic. Und Alex Petrovic hat das, wenn man jetzt Alex mit Rafa vergleicht, hat er das eigentlich noch sehr elegant gemacht. Er ist ja hingegangen, glaube ich, um sich zu trennen, hat sich irgendwie voll daneben benommen. Und ich habe leider kein Argument. Okay, nee, kein Argument nicht. Ich habe auch mir gedacht, was du gesagt hast, dass ja Macht ungleich verteilt ist in dieser Gesellschaft, dass offensichtlich wir das deswegen anders beurteilen. Und halt auch, weil ich glaube, dass Rafa sowieso schon genug verurteilt wird, weil wir generell die Gesellschaft Frauen, die Grenzen überschreiten, viel härter verurteilen als Männer. Vor allem, wenn es so sexuelle Grenzen auch sind, ne, und Untreue. Dass ich da, glaube ich, das Gefühl habe, da brauchen wir jetzt nicht noch extra hart mit ihr sein. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, ob es vielleicht auch ein kleiner In-Group-Bias ist. Ich wollte das schon gerne einfach mal gesagt haben. Das könnt ihr uns ja auch mal schreiben, das würde mich ja auch interessieren. Ob ihr glaubt, dass wir alle mit Rafa weniger hart ins Gericht gehen würden oder härter ins Gericht gehen würden, wenn sie ein Mann wäre und woran das liegen könnte.
Ich weiß nicht, ob ich die Kommentare lesen will. Doch, natürlich lese ich die. Aber ich denke mir halt schon auch, es ist halt so, dieser Doppelstandard ist ja in der Gesellschaft. Wenn sich ein Mann falsch verhält, dann wird dem sehr viel verziehen. Und es geht sehr schnell in eine Richtung von, ja, aber da war er doch lieb. Ach, das ist doch eigentlich eine Maus. Das sehen wir überall, gerade bei diesen Männern, die sehr beliebt im Reality-Kosmos sind und immer wieder auftauchen, dass denen so viel verziehen wird. Ohne Shitstorm oder irgendwas. Und die Rafa, die wird safe ihren Shitstorm schon am Laufen haben. Die wird aufs Übelste beleidigt werden gerade. Die wird Nachrichten haben mit Gewaltfantasien ihr gegenüber. Ich lege dafür meine Hand ins Feuer, dass das jetzt schon so ist. Ich finde das okay, wenn wir das ein bisschen ausbalancieren.
Finde ich auch in Ordnung. Aber Franzi, apropos Alex. Ach nee, müssen wir noch abstimmen? Müssen wir noch eine Vermutung anstellen, ob die beiden zusammen sind oder nicht? Eigentlich nicht, ne? Ich denke auch nicht, dass sie noch zusammen sind. Ist Jeremy mit Franzi zusammen? Deiner Verführerin?
Die daten.
Okay, ich sag im Leben nicht. Der hat ja sehr, sehr sweete Sachen auf diesem Date gesagt, aber ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ach Schatz, da könnte gerade jede stehen. Also das soll nicht abwertend.
So, ne? Gelegenheit macht Liebe, Dina. Manchmal ist das so.
Das stimmt. Drin. Ich meine es jetzt auch nicht abwertend der Franzi gegenüber, ne? Aber ich glaube in dieser Situation. Also mich würde wundern, wenn die sie nochmal wieder gesehen haben.
Vielleicht habe ich da auch einen In-Group-Bias, einfach weil die so einen schönen Namen hat.
Hat sie. Jetzt aber zu Alex. Wir haben ja gerade schon über Alex gesprochen. Alex Petrovic. Und wir wissen ja, nach Temptation ist vor Temptation. Und gestern wurde anscheinend das Lagerfeuer gedreht. Und am Sonntag wurde anscheinend das letzte Lagerfeuer von der Temptation Island VIP-Staffel gedreht. Alex und Vanessa drin sind. Und ich wollte dich mal fragen, werden wir uns das angucken? Das kommt ja im Herbst.
Und das ist süß, dass du fragst.
Ich frage immer noch Kunde.
Ich weiß aber nicht, ob ich so richtig eine Wahl habe. Aber das Ding ist, ich brauche sie auch nicht, weil offensichtlich werden wir uns das angucken. Ich habe richtig Bock.
Ich auch. Ich finde das wahnsinnig, dass Alex und Vanessa dabei sind. Also ich glaube, das ist ein wahnsinnig toller Move von RTL. Ich glaube, dass alle einschalten werden. Und zumindest die ersten Folgen. Wenn es dann langweilig wird, dann nicht. Aber ich glaube, dass alle einschalten werden. Ich habe auch ein bisschen Angst. Denn ich denke, dass wir in dieser Staffel, wir brauchen da eine Innovation. Wir können nicht irgendwie die ganze Zeit diese Pornoästhetik twerkende Menschen und Stripperinnen und Stripper und Krankenschwesterpartys haben. Denn wenn die das machen, wenn die ganze Zeit nur twerkende Frauen und Stripper sind, dann wird das nichts. Nichts gegen Stripper, Stripperinnen können die super machen. Aber das wird bei Alex und Vanessa nicht ziehen. Dagegen sind die total gewappnet. Die werden sich vorbereitet haben, die werden die Grenzen ausgelotet haben. Ich glaube, dass diese Sexmasche bei denen nicht zieht. Das wird die gar nicht mal ansatzweise aus der Reserve locken. Da bin ich mir so sicher. Ich glaube, was wir brauchen, ist diese amerikanische Version oder zumindest so ein bisschen in diese Richtung. Wir brauchen gezielte Spiele, Menschen und Aufgaben, die Alex und vor allem Vanessa darüber nachdenken lassen, ob die andere Person wirklich der richtige Partner oder Partnerin ist.
Ich wünsche mir das so sehr. Dann weißt du noch, als wir aufgehört haben mit der letzten Temptations Staffel, wir haben die ja richtig hier gemacht, da habe ich dir gesagt, Dina, ich gucke das nicht mehr mit dir. Jetzt muss ich das gucken, wegen Vanessa und Alex. It's a trap. Danke, RTL. Aber bitte, bitte, bitte verändert das doch ein bisschen für mich. Ich habe gehört, manchmal hören uns hier ein paar Verantwortliche zu. Ich hoffe einfach, dass ihr dabei seid.
Jetzt ist es ja zu spät. Das letzte Lagerfeuer war schon. Aber wir haben das ja oft schon vorher gesagt, ne? Vielleicht haben die sich das zu Herzen genommen. Wir brauchen da mehr, weniger Nacktheit. Das war jetzt cool. Okay, nee, es war für mich nicht cool, aber das für manche vielleicht schon, das haben wir jetzt gesehen. Wir haben gesehen, wie getwerkt wurde, wie Leute nackt waren. Wir haben Kinky-Partys gesehen, wir haben diese ganzen Sachen gesehen. Wir brauchen jetzt Verführer und Verführerinnen, die komplett angezogen sind. Wir brauchen Aktivitäten, wo es darum geht, ob vielleicht jemand anderes besser zu einem passt. Und ich glaube, dass das dann damit enden könnte, dass Vanessa alleine geht.
Amen.
Franzias, ich würde sagen, das war's für heute.
Ich freue mich auf den Bachelor. Die Bachelors?
Die Bachelors. Ich muss kurz noch einwerfen, ich finde das ja schon cool, wenn wir über so eine ganze Staffel so staffelübergreifend sprechen können und dann halt richtig so von Anfang bis Ende so ein komplettes Bild von den Paaren haben, ne? Und dann erst drüber sprechen. Das hat schon was.
Ich fand's so geil.
Vielleicht machen wir es öfter mal wieder.
Toll, machen wir.
Ist natürlich viel Watchtime für eine Folge.
Ich würde sagen, bei Sachen, die wir eh gucken müssen. Und das hat sich so rauskristallisiert bei dieser Temptation-Staffel. Ich dachte ja nicht, dass ich das gucke. Und auf einmal war es drin.
Es war aber auch eine tolle Staffel. Mir hat es schon gefallen. Weil ich glaube, ich fand die Paare alle spannend. Das war ein guter Cast.
Mhm.
Ich hab unterbrochen. Du warst schon dabei zu sagen, was wir nächste Woche machen.
Wir machen die Bachelors. Wir freuen uns riesig auf euch. Ich glaube, das wird richtig cool. Ich habe noch nie in diesem Podcast die Bachelors gemacht. Du hast das ja letztes Mal mit der Dr. Risa gemacht und es war super cool. Ich habe mir all eure Folgen angehört. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich habe das Gefühl, das ist so das Format. Ich hoffe, ihr bleibt alle bei uns.
Ich habe ein bisschen Angst, das zu jinxen, aber wir machen die erste Folge mit einer Special-Gästin. Und wir wollen auch vor allem darüber sprechen, wie man feministischer daten kann. Wie man auch vielleicht in dieser Show feministischer daten könnte. Denn es ist ja schon ultrakonservativ immer in den letzten Jahren gewesen. Und ich glaube, für dieses Thema hätten wir keine bessere als die Gäste, die wir haben.
Ich liebe die so.
Ich glaube, ihr kommt nicht darauf, weil eigentlich hat die gar nichts mit Reality-TV zu tun.
Machen wir nochmal Guest the Guest?
Ja.
Ihr Lieben, bis dahin gibt uns 5 Sterne bei Apple Music, Spotify, überall, wo ihr uns bewerten könnt. Liked und teilt unsere Beiträge und ich küsse bis dahin, wir küssen bis dahin die feministische Revolution.
Das war Psychologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen. Deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt. Aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.